Wie Matthias am Freitag sagte, ist Ostern tatsächlich so der Kern des christlichen Glaubens. Und wenn dieser Kern nicht persönlich wird, dann ist auch alles andere, was sich dann irgendwie wir uns an christlichen Dingen irgendwie aneignen oder so, wird dann auch nicht wirklich aus dem Kern, aus etwas Persönlichem, aus der Quelle des Lebens so gespeist. Und er hat auch gesagt, dass Karfreitag und Ostersonntag gehören zusammen. Das ist wirklich eine Heilstat Gottes. Ja, zwar zwei Teile, aber die gehören wirklich zusammen. Und ich habe heute einen Bibelvers mitgebracht, den gucken wir uns an, wo eben beide Aspekte, Karfreitag und Ostersonntag, in einem Satz zusammengefasst werden. Das lesen wir in Römer 4, Vers 25. Jesus, der ausgeliefert wurde wegen unserer Verfehlung und auferweckt wurde für unseren Freispruch oder unsere Rechtfertigung. Also es macht ganz deutlich, ne, an Ostern wirkt Gott mit und an und durch Jesus. Und das ist natürlich immer die Frage, okay, was heißt das denn? Wie können wir darauf persönlich jetzt irgendwie reagieren als Menschen? Und das sagt Paulus in dem Vers davor, also in Römer 4, Vers 24. Da sagt er, auch uns wird der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet werden, weil wir auf den vertrauen, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der ausgeliefert wurde wegen unserer Verfehlung und auferweckt wurde für unseren Freispruch oder unsere Rechtfertigung. Also es geht auch auf unsere Reaktion im Glauben, dass wir darauf vertrauen, dass es für uns gilt. Also diese zwei Teile, erster Teil des Satzes Karfreitag, zweiter Teil des Satzes Ostersonntag. Karfreitag, ausgeliefert wegen unserer Verfehlung. Und was das bedeutet, wird uns Jeff jetzt in einer kurzen Zusammenfassung der Geschehen präsentieren.
Gequält, erwählt. Entblößt von jedem Anschein deiner Schönheit wurdest du verachtet und abgelehnt. Aus der Ewigkeit kamst du in unsere Zeit hinein. Am dunkelsten Tag, den die Geschichte schreibt, bist du in die Gebrochenheit dieser Welt eingetreten und hast uns mit deinem Leiden gedient, um für uns einzutreten und zu beten. Für die tiefe Trennung hast du mit deinem Schmerz Fürsprache gehalten, deinen eigenen Körper als Opfergabe auf den Altar gegeben, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt, wie ein Sohn, der sich freudig dem Willen seines Vaters unterwirft. Wahrer Gott und wahrer Mensch hier, auch in Gewänder aus Fleisch gehüllt und doch essentiell und entscheidend anders als alle, anders als wir. Du bist die Verkörperung der Gerechtigkeit, die Inkarnation der Heiligkeit, die Gegenwart der Reinheit, Herr über jede Krankheit, die Macht Gottes in den Grenzen einer menschlichen Gestalt, die uns befreit. Dein köstlicher, kostbarer, königlicher Name wird gelästert, geschmäht und entehrt, während sie dein Gesicht ohne zu zucken, bespucken und zugucken, befehlen, deinen Körper zu quälen und deine Seele schwächen und brechen, erträgst du alles. Ohne ein Wort zu sprechen oder dich zu rächen. Du warst verlassen und verraten, hilflos und bloß, gestellt wegen Übertretungen, die nicht deine waren. Bis zur Unkenntlichkeit geschlagen, trägst du mit deinem Körper die Last unserer Sünden, um den Zorn des Vaters ein für allemal zu stillen. Um uns heil zu machen, hast du jeden Hieb und jeden Stich ertragen, um uns zu retten vor dem Gericht und zu hellen mit deinem Licht. Die unerträglichen Schmerzen am Kreuz von Golgatha konnten die wiederholten Bitten Jesu nicht zum Schweigen bringen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Währenddessen verhöhten ihn die Machthaber und riefen, er hat andere gerettet, aber sich selbst kann er nicht retten. Ihre Worte, die wie Beleidigungen von Schlangen klangen und bis ins Innerste drangen, waren die buchstäbliche Wahrheit und gaben uns Freiheit. Er konnte nicht sich selbst und gleichzeitig andere retten. Er beschloss, sich selbst zu opfern, um die Welt mit all ihren dunklen Facetten zu retten vom Ort der Schädelstätten. Hier geschieht eine volle Veränderung, ein teurer Tausch. An diesem Stamm wird die Niederlage zum Gewinn, der Tod öffnet sich zur Geburt. Hier sehen wir die Länge, die Breite, die Tiefe, die Höhe, wo Liebe und Hass sich treffen und die Liebe treu und siegreich bleibt, wo Sünde auf Gnade trifft, die Dunkelheit sich in Licht umwandelt und der Tod sich in Leben verwandelt. Dieses Kreuz, diese Krone, dieser Kelch und diese Nägel, jeder Stich und jeder Schlag, der die Schuld, die wir haben, vom König aller Könige getragen. Alles, damit wir denjenigen kennen und von ihm erkannt werden, der uns geschaffen hat. In des Vaters Hände befahlst du deinen Geist. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ungerecht wurdest du verlassen, damit wir nie mehr alleine sind. Du trugst den Zorn, damit der gerechte Zorn uns nicht verzehrt. Nun sehen wir all das Leid im Lichte deiner Herrlichkeit. Es ist vollbracht und dein Wort kehrt nie leer zurück. Es wird ausrichten, was dir gefällt und durchführen, wozu du es gesandt hast. Herr, zu wem sollen wir gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Das Zeichen deiner Liebe, Blut aus deiner Seite, um die Treue zu besiegeln, uns erlöst, obwohl wir nichts davon verdienen. Den Kopf der Schlange zertreten, um die Schrift zu erfüllen. Sein Opfer so gewaltig, dass der Vorhang zerriss, die Erde erbebte und Felsen sich spalteten. Seine Liebe ist frei, seine Arme sind weit geöffnet. Auferstanden von den Toten, dem Feind alle Macht entzogen, den Tod getötet und Leben gegeben und seine Einladung gilt. Sein Ja und Amen, trotz all meiner Versagen, versiegelt durch seine Narben, tiefer Trost für alle Klagen, sicherer Halt in aller Unbeständigkeit, Geborgenheit für unsere Gebrochenheit, Barmherzigkeit für unsere Hartherzigkeit, Sicherheit für unsere Schwachheit in Ewigkeit, in den Stärksten. Amen. Amen.
Vielen Dank, Jeff. Soweit zu dem ersten Teil des Satzes, ausgeliefert wegen unserer Verfehlung. Und im zweiten Teil, Ostersonntag, auferweckt für unseren Freispruch oder für unsere Rechtfertigung. Dieser Satz, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, ist genauso mit diesem Bekenntnis, was wir gesprochen haben. Ne? Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das sind so die ersten Bekenntnissätze der ganz frühen Christenheit. Und die stimmen natürlich beide, betonen aber etwas unterschiedliche Aspekte. Wenn man so sagt, Jesus ist auferstanden, dann würde man ja denken, na, Jesus hatte noch irgendwas in sich, was ihn befähigt hat, von den Toten aufzuerstehen. Aber es ist so, dass er das nicht hatte, sondern dass er tatsächlich durch Gott, den Vater, als dem Richter, Schöpfer der Welt, auferweckt und aus den Toten herausgeholt wurde. Und Gott hat seine Macht und seine Allmacht schon immer mal wieder bewiesen, aber gerade in dieser Auferstehung Jesu. Das ist so die ultimative, letzte, größte Machtdemonstration Gottes. Und er zeigt damit, wozu er in der Lage ist. Nämlich erstmal Leben aus Tod zu schaffen, was sonst keiner kann. Oder eben auch etwas in die Existenz rufen oder etwas schaffen, wo vorher nichts war. Oder was vorher nicht möglich war. Und jetzt die Frage, was hat er denn geschaffen, was vorher nicht da war, was vorher nicht möglich war durch seine Auferweckung? Da kommen wir zu dem zweiten Teil, auferweckt für unseren Freispruch. Oder für unsere Rechtfertigung. Wenn wir unser Vertrauen darauf setzen, dass Gott, was Gott durch Jesus für uns getan hat, dann sind wir gerechtfertigt. Das ist so ein Fachbegriff aus dem Neuen Testament. Es kommt ganz oft vor, dieser Begriff gerechtfertigt oder Rechtfertigung, gerechtfertigt. Was heißt das? Wenn es zum Thema Gerechtigkeit geht, müssen wir immer im Kopf behalten, dass es in der Bibel immer zwei Dimensionen gibt, die bedacht werden. Und zwar einerseits die vertikale Dimension in unserer Beziehung zu Gott. Da wird Gerechtigkeit hergestellt und dann auch auf unserer horizontalen Ebene, wie wir als Menschen miteinander unterwegs sind, wozu wir gehören dann als Menschen. Das ist so die zweite menschliche Dimension der Gerechtigkeit. Und auch das Thema Rechtfertigung oder gerechtfertigt funktioniert auf beiden Ebenen. Und in Bezug auf Gott bedeutet Rechtfertigung Folgendes. Es ist ein Begriff so aus dem Gerichtswesen und es heißt, dass Gott als Richter unseres Lebens einen positiven Richterspruch über uns fällt. Wenn du gerechtfertigt bist, wenn du an Jesus glaubst, ist das so, dass du wissen darfst, dass Gott vor dir steht oder meinetwegen auch neben dir sitzt oder wie auch immer, bei dir ist, zu dir redet und sagt, du bist gerecht. Mit dir ist alles okay. Du musst keine Strafe mehr fürchten. Du bist ewig geliebt, ewig angenommen, ewig geehrt mit und bei Gott. Und deswegen übersetzen manche dieses Wort Rechtfertigung in diesem Kontext mit Freispruch. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil genau darum geht es hier. Wir sind für ewig von der Strafe unserer Schuld freigesprochen. Wir kriegen diesen Freispruch. Durch Glauben gerechtfertigt bedeutet also, dass der Urteilsspruch aus dem Endgericht, wenn Jesus wiederkommt, sozusagen nach vorne gezogen wird. Was meine ich damit? Die Bibel lehrt von A bis Z, dass es einen Tag kommen wird, manchmal wird es Endgericht genannt, manchmal Wiederkunft Jesu, in der Zukunft, wo alle Menschen ihr Leben vor Gott verantworten müssen und wo alle Menschen von Gott gerecht beurteilt werden. Und wir wissen, dass da der Richterspruch ist, du bist schuldig, du hast deine Gerechtigkeit verloren, du bist tot, das ist deine Strafe. Es sei denn, wir setzen unser Vertrauen auf Jesus und wissen, dass er für uns bezahlt hat. Und was dann geschieht, ist gerechtfertigt. Das heißt, wir ziehen das, was in Zukunft kommt, quasi heute schon nach vorne in unser Leben, in unsere Gegenwart. Und ich darf wissen, ich bin freigesprochen. Ich bin gerecht. Ich bin geliebt. Jeder von uns, der an Jesus glaubt, weiß, mit mir und Gott ist alles okay. Ich brauche keine Strafe mehr fürchten. Ich muss keine Angst haben, dass Gott doch noch irgendwas findet oder der Teufel noch irgendwas findet, was noch nicht aufgedeckt war und was mir dann um die Ohren fliegt. Okay? Es ist alles bezahlt. Es ist alles okay. Und wir dürfen das jetzt schon wissen. Und deswegen wird im Neuen Testament beschrieben, dass wir auf diesen Tag der Wiederkunft, dass wir keine Angst haben müssen und dass wir uns darauf freuen dürfen. Das meint diese Rechtfertigung auf der Beziehungsebene zu Gott. Rechtfertigung hat aber auch Auswirkungen auf unserer horizontalen oder menschlichen Ebene. Und da bedeutet Rechtfertigung, dass wir, das ist ein bisschen kompliziert, dass wir zum auserwählten Bundesvolk aus Juden und Heiden gehören. Das ist ein bisschen schwierige Sprache, die ist aber wichtig, weil uns deutlich wird, dass Gott einen Bund macht mit Menschen, das fängt nicht erst mit Jesus an, sondern das hat er schon ganz lange geplant. Und wir als Christen steigen quasi in eine Heilsgeschichte ein, die Gott schon angefangen hat mit Abraham. Okay? Das ist so diese Heilsgeschichte und wir werden da eingeklinkt. Und das ist ganz deutlich, dass das ein Bundesvolk ist. Also Gott geht einen Bund ein mit Versprechen, mit gegenseitiger Verpflichtung. Diesem Punkt verpflichtet sich Gott einseitig für uns. Und dieses Volk besteht aus Juden und Nichtjuden. Wir sagen oft genau das Gleiche. Ich nenne das meistens so, gerechtfertigt bedeutet, wir werden vollwertiges Mitglied von Gottes Familie. Theologisch letztlich das Gleiche, nur ein anderer Anfahrtsweg. Manche von euch haben vielleicht von diesen Qumran-Rollen gehört. Das war so, ich glaube, in den 50er Jahren, so nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, da drum, wurden am Toten Meer ganz viele Schriftrollen, alte Schriftrollen gefunden. Und die waren so Tongefäßen. Und weil das Klima da so trocken war, sind die erhalten geblieben. Und da haben ganz viele Leute gedacht, super, jetzt können wir endlich mal die Kirche widerlegen. Jetzt finden wir endlich die Dokumente, die zeigen, dass das alles Murks war und so. Und interessanterweise war genau das Gegenteil, was geschehen ist. Diese Dokumente haben quasi der Bibelwissenschaft und der Theologie total geholfen, noch mal ein bisschen besser zu verstehen, wie die Juden eigentlich so drauf waren zur Zeit Jesu. Und manche Auseinandersetzungen, manche Dinge, die Jesus sagt, verstehen wir seitdem besser. Und dazu gehört auch dieses Wort gerechtfertigt. Weil diese Leute in Qumran, die waren Teil von Juden. Wir kennen solche ähnliche Gruppe aus dem Neuen Testament, die Pharisäer, es war jetzt nicht das Gleiche, aber die waren so von ihrer Grundanlage ähnlich. Und zwar, die haben das sehr ernst genommen mit Gott, die haben das sehr ernst genommen mit dem Gesetz und die haben darauf gewartet, dass der Messias wiederkommt. Die haben aktiv darauf gewartet, dass Gott einen König schickt, der endlich das Volk befreit von den Römern oder auch von allen anderen möglichen Problemen. Und dazu gehörten auch diese Qumran-Leute. Und bei denen war das so, dass das Wort, man ist gerechtfertigt, bedeutete, dass man schon im Voraus gekennzeichnet wird als jemand, der auf alle Fälle zum Volk gehört, zum auserwählten Volk gehört, wenn dieser Messias in Zukunft kommt. Und die sagten, woher kann ich wissen, dass ich dazugehöre? Und sie sagt, die Beschneidung gehört dazu, das genaue Befolgen der Tora gehört dazu und gewisser Reinheitsgebote und Essen und solche Geschichten, der Sabbat, halten des Sabbats war noch ganz wichtig. Das war so das sichere Zeichen. Und interessanterweise greift Paulus diese Logik auf und ersetzt aber praktisch diese äußeren Zeichen mit Sabbat halten und Beschneidung und solche, ersetzt er quasi durch den Glauben und sagt, alle, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen, mit denen passiert genau das, was die frommen Juden seiner Zeit geglaubt haben, nämlich, dass sie, wenn der Messias wiederkommt, zum auserwählten Volk gehören. Könntest du vielleicht anders vorstellen? Der Glaube war quasi wie so ein Brandmal bei Tieren. Stellt euch eine Schafherde vor, ne, und das war so, der Glaube war so ein Brandmal, war so das Zeichen, dieses Schaf gehört zu Jesu Herde. Okay, und Gott wird es beschützen und bewahren bis zum Ende. Und das beschreibt dieses Gerechtfertigtsein auf horizontaler Ebene, auf wir als Christen, die wir in Gemeinschaft gestellt sind. Und dann gilt für uns das, was Jesus mal gesagt hat, und was manche von euch vielleicht auch kennen und es ist vielleicht nochmal interessant, vor diesem Hintergrund zu hören. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27 bis 29, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen, denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Okay, das ist die Beschreibung der Rechtfertigung, quasi für uns heute auf horizontaler, auf Gemeinschafts-, auf Gemeindeebene. So, und wie das heute ganz konkret aussehen kann, ne, wenn Menschen Vergebung ihrer Sünden erfahren, wenn sie vor Gott gerecht dastehen, wenn sie Teil sozusagen der Familie Gottes werden. Das möchte ich an einem persönlichen Beispiel verdeutlichen. Genau, Martha, da vorne liegt das Mikrofon. Komm noch mal nach vorne. So, Martha, wir haben es durch den Alpha-Kurs kennengelernt. Über Alpha sagen wir nachher noch ein bisschen was. Dein Name ist mir rausgestochen, als ich den gelesen habe bei der Anmeldung zum Alpha-Kurs, habe ich gedacht, Martha Maria, die ist bestimmt katholisch. Und das hat sich dann auch bestätigt. Du bist katholisch aufgewachsen. Nimm uns doch da mal mit rein. Welche Rolle hat da Gott und die Kirche gespielt?
Ja, genau. Also ich bin in Polen geboren, in Stettin, also in einem kleinen Dorf bei Stettin. In einer katholischen Gemeinde, bin zu einer katholischen Kirche gegangen und wurde auch katholisch getauft. Und Ja, also ich bin als Kind sehr gerne zum Gottesdienst gegangen, mit meinem Opa gemeinsam. Also ich bin mit meinen Großeltern, meiner Mutter aufgewachsen. Mein Opa war so mein Papa und mein allerbester Freund. Und mit ihm bin ich dann voll gerne zum Gottesdienst, vor allem weil da halt auch die Musik mich begeistert hat. Also die haben Gitarre gespielt, die haben gesungen, das fand ich mega cool.
Das Martha spielt auch Gitarre und singt total gerne.
Ja, genau, und das war auf jeden Fall also, so voll mein Ding. Und dann ist aber mein Opa gestorben, als ich 9 Jahre alt war, und das war für mich sehr, sehr traurig und also das Schlimmste, was hätte passieren können zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich angefangen, an Gott zu zweifeln. Ich dachte, okay, wenn es Gott wirklich gibt, wieso nimmt er mir meinen besten Freund weg? Und nach dem Tod von meinem Opa wurde ich bin ich in Polen zur Kommunion gegangen. Und danach bin ich mit meiner Mutter zu meinem Stiefvater nach Baden-Württemberg gezogen. Genau, und dort bin ich dann in eine polnische Gemeinde, polnische katholische Gemeinde gegangen. Es war mega langweilig für mich. Also ich habe gar nicht verstanden, was die dort von mir wollen. Aber ich habe dann angefangen, mich zu beteiligen am Gottesdienst als Ministrantin. Weil dann hatte ich was zu tun und es war ein bisschen interaktiv und mir war es nicht mehr so langweilig. Ich habe es aber trotzdem nicht so ganz begriffen, um was es eigentlich geht. Ich war eher anwesend einfach nur. Und genau, also ich bin mit 18 Jahren dann von zu Hause ausgezogen und da war meine Kirchenkarriere sozusagen beendet und bin dann halt zu Ostern und Weihnachten meiner Mutter zuliebe dann gegangen, manchmal.
Ja, genau, du hast dann sozusagen in der Kirche nicht mehr gefunden, wonach du eigentlich gesucht hast, und dann hast du langsam angefangen, überall woanders zu suchen, ne? Du hast gesagt, du hast schon immer an Gott weitergeglaubt, irgendwie auch an das Übernatürliche, aber hast dann angefangen, an Orten zu suchen, die letztlich nicht so gut waren. Nimm uns da mal mit rein, wie hat sich das entwickelt?
Ja, also ich dachte immer, ich suche immer nach der Liebe von meinem Vater, also in Beziehungen, auf Partys, wo auch immer, so was so, ja, es war halt, ich dachte, das wäre so. Dann habe ich meinen Vater vor 3 Jahren kennengelernt und habe dann leider feststellen müssen, dass das also nicht das war, was ich gesucht hatte. Heute weiß ich, dass ich die ganze Zeit Gott gesucht habe. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Also ich habe immer an falschen Orten gesucht, wie gesagt. Und als ich dann nach Baden-Württemberg gezogen bin, da hatte ich meine Tante, also das war eine ältere Frau, die dort neben uns gewohnt hat, und die war damals um die 60 und ich war halt 8 und ja, dann war das meine Tante, so, dann war das meine beste Freundin und also quasi der Ersatz für meinen Opa in Deutschland. Genau, die ist dann vor sie, es war dann, ja, so ist dann das Leben verlaufen und ich war immer noch nicht in der Kirche. Und vor 7 Jahren, als meine Tante dann gestorben ist, das war dann so der nächste Verlust, der mich sehr mitgenommen hat. Ich war da sehr traurig darüber. Und dann habe ich Psychedelika für mich entdeckt. Da hat sich plötzlich so eine neue Welt für mich eröffnet, so das Übernatürliche. Ich konnte plötzlich mit der geistigen Welt irgendwie kommunizieren, dachte ich. Habe Depressionen, die ich davor hatte, so plötzlich habe ich das irgendwie unter Kontrolle gehabt. So, es hat mir keine Angst mehr gemacht, weil ich war ja übernatürlich, also ich war da mit dabei, ne? Und also dann so dieser spirituelle New Age, Okkultismus, was man halt so kennt. Ich bin dann vor 5,5 Jahren nach Berlin gezogen und habe hier auch sämtliche Seminare besucht, Yoga, Meditation, Chakra-Veranstaltungen, wo es hieß, dass man sich beim Universum alles bestellen kann und man muss nur dran glauben und man kann sich ja alles manifestieren, weil man sein eigener Schöpfer ist, so halt Gotteslästerung vom Allerfeinsten. Und in diesen Kreisen habe ich dann vom Schamanismus das erste Mal mitbekommen. Und da habe ich gemerkt, okay, wow, das geht ja noch weiter, das geht ja noch mehr. Und habe angefangen zu reisen. Ich war dann vor ein paar Jahren auch in Kolumbien, bin in tiefsten Amazonas-Regenwald gefahren, um dort an eben so schamanischen Zeremonien teilzunehmen mit Schamanen aus Kolumbien, Peru, Brasilien und so weiter, genau.
Genau, und anfangs war das irgendwie noch so ganz cool und es war auch so eine Gemeinschaft, irgendwie Erfahrung, aber dann irgendwann, hast du beschrieben, ist es immer schlimmer geworden. Wie war das dann?
Ja, so wie am Anfang war das alles super. Ich dachte, ich bin angekommen. Ich habe endlich gefunden, was ich gesucht hatte. und alles war Licht und Liebe und wir waren alle super, eine Gemeinschaft und wir können alles gemeinsam machen und habe immer mehr, also in immer mehr solchen Zeremonien teilgenommen. Und ich habe mit der Zeit, ist es dann sehr schlimm geworden, weil man da richtig gespürt hat in diesen Zeremonien, dass da wirklich so dämonische Wesen anwesend waren und Menschen in ihren Bann gezogen haben. Das war auch sehr, sehr schlimm, das mit anzusehen. Das hat mir immer mehr Angst gemacht irgendwie auch. Aber ich wollte aber auch nicht aufhören, weil ich war ja in dieser Gemeinschaft und ich habe da auch gesungen und war da so voll mittendrin und hab mir so irgendwie eine Identität darin aufgebaut. Und hatte auch zu Hause wie so ein Tempel daheim. Ich hatte Traumfänger, ich hatte Kristalle, ich hatte alles, was man sich so vorstellen kann. Und ich hatte auch so einen Altar mit so einem riesen Buddha und habe da so Hindu-Mantras gesungen. Und wie du schon gesagt hast, ich habe immer an das Göttliche geglaubt, aber ich dachte, ich kann mir ja überall was rauspicken, was mir gefällt und so mein eigenes Ding draus machen. Genau. Ja.
Genau, und dann hat sich dein Leben radikal verändert vor einigen Monaten zur Weihnachtszeit. Da gibt es ja manchmal diese komischen mittelalterlichen Märkte, so diese alternativen Weihnachtsmärkte. Und da bist du auch auf einen gegangen und nimm uns da mal mit rein, was ist da so passiert.
Ja, genau, also ich war kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, war ich auf dem Weihnachtsmarkt. Auf dem Mittelaltermarkt mit meiner kleinen Schwester und wir sind an so einer Hütte vorbeigelaufen. Es ist mir aufgefallen, weil nebendran war ein Feuer. Ich liebe Feuer. Und dann dachte ich, ah, cool, und wollte dann aber irgendwie nicht so rein, weil ich dachte, ja, die machen da irgendeinen Quatsch bestimmt. So. Und ich war da schon so, dass ich das alles eigentlich gar nicht mehr so wirklich wollte und war aber so mittendrin. Und dann war das Wetter nicht so toll und dann meinte ich zu meiner kleinen Schwester, ich soll, lass uns doch an das Feuer. Und dann sind wir da hingefahren und da habe ich hingelaufen und da habe ich Silke kennengelernt und Silke war super. Sie hat dann, also wir haben dann angefangen zu sprechen am Feuer. Ich habe dann so einfließen lassen, dass ich aus Berlin komme, dass ich Musik mache. Klar habe ich natürlich auch vom Schamanismus erzählt. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie mir eine Geschichte erzählen darf und hat mir dann erzählt, dass sie vor einiger Zeit eben auch in dieser pseudospirituellen Welt unterwegs war. Und dass sie im Alpha-Kurs dann, als sie zu Jesus gefunden hat, eben auch nochmal für sich festgestellt hat, beziehungsweise die Einsicht hatte, dass sie mit all dem, was sie macht, mit diesem Kartenlegen und all diese ganzen Sachen, dass sie damit die größte Sünde betreibt, oder wie man es schreibt, weil sie dadurch Menschen von Gott fernhält, ne? Und das hat irgendwas mit mir gemacht, aber ich war ja dann noch mitten im Gespräch und dann ging da der Sturm los und wir mussten dann von diesem Feuer weg und sind dann in diese Hütte rein und da war ein polnisches Ehepaar, Margarete und Darek, die so heißen wie meine Tante aus Pforzheim und mein Vater und auch aus Polen. Dann haben die halt gefragt, da haben wir ein bisschen geredet und die haben uns gefragt, ob sie für uns beten dürfen. Und ich war so, nee, ich will das nicht. So, weil ich wusste nicht, zu wem beten die denn jetzt da auf diesem Weihnachtsmarkt? Und dann habe ich aber so hochgeschaut und dann war da ein Kreuz und ich dachte so, ah, okay, dann Christen. Ne? Und meine Schwester meinte so, ja, für mich können Sie gern beten. Und ich so, naja gut, dann mache ich auch mit. Dann haben die für uns gebetet und wir sind dann auch nach Hause gegangen. Und auf dem Weg nach Hause, ich habe gemerkt, ich habe mich irgendwie anders gefühlt. Ich habe dann meine Schwester gefragt, ich so, wie geht's dir denn so? Irgendwie, was war denn das für eine Situation? Und sie meinte, ihr geht's besser, sie fühlt sich irgendwie besser. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe irgendwie diese Schwere, die ich so in mir, in meinem Herz hatte, die war plötzlich nicht mehr da. Und da dachte ich, ja, okay, interessant, so, ne? Also ein schönes Gefühl, aber ja, habe das halt alles auf mich wirken lassen. Die haben uns dann noch so einen Flyer mitgegeben von der Pforzheimer Stadtmission, dass da Gottesdienst ist an Weihnachten und an Silvester mit Zeugnissen und so. Den habe ich mitgenommen, bin dann erstmal nach Hause zu meiner Mutter und meinte so, Mama, wir müssen am Sonntag in die Kirche. Und sie war so voll baff, so, hä, was passiert? Genau, und als ich dann zu Hause war und so Zeit für mich finden konnte und einfach mal runtergekommen bin von all dem, dachte ich, habe ich richtig gespürt, wie durch die Silke Jesus zu mir gesprochen hat. Und ich hatte das so ein inneres, diese Stimme, die zu mir gesprochen hat, dass ich sofort mit all dem, was ich mache, aufhören muss. Entweder ich mache das jetzt oder es halt, geht halt nicht gut aus für mich. Und dann habe ich angefangen, mir so Testimonies, also so Zeugnisse online anzuschauen. Ich hatte nämlich da ein bisschen Zeit. Und ich habe von morgens bis abends, saß ich am Laptop, habe mir diese Videos angeguckt von Leuten, die wirklich auch Schamanismus, Okkultismus, New Age zu Jesus gefunden haben. Und mit jedem Video war ich immer so mehr, ja, die haben so recht, ne? Und genau, und dann bin ich dann eben zu diesem Gottesdienst gegangen an Weihnachten in die Pforzheimer Stadtmission. Und es war so schön und ich habe so, so sehr geweint die ganze Zeit, weil ich mich so schuldig gefühlt habe und ich habe mich so geschämt. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich vor Gott geschämt habe und habe in dem Gottesdienst zu Gott gesagt, ich verspreche, so wahr ich hier stehe, ich höre mit allem auf, was dir nicht würdig ist und ich bin bereit, jeden Preis zu bezahlen, aber bitte hol mich nach Hause. Und ja, und dann ist das auch passiert und ich bin dann zurück, irgendwann 3 Wochen später bin ich nach Berlin zurückgekommen und bin in diese Wohnung dann rein mit diesem neuen Gefühl und da war aber alles immer noch voll mit dem ganzen Kram. Da habe ich erstmal so Müllsäcke genommen, habe alles weggeschmissen, wirklich hatte 3 so große Müllsäcke mit Büchern, Kristallen, irgendwie Trommel, also alles, ich war mega gut ausgestattet und habe das alles weggeschmissen. In Müll und habe es dann vorher noch kaputt gemacht, damit es ja niemand anders benutzen kann und bin dann rein nach Hause, habe mich auf den Boden gekniet und habe nur, also es hat mich auf den Boden gesetzt und habe nur geweint und mich entschuldigt. Ja, war sehr lange Zeit, genau.
So, wenn du das so sagen willst, vielen Dank, dass du das so mit uns teilst. Was bedeutet Jesus für dich jetzt? Wie würdest du das sagen?
Alles. Also Jesus ist der Mittelpunkt von meinem Leben. Er ist mein Vater, er ist mein bester Freund, mit dem ich über alles reden kann, der meine Gebete erhört, der mir hilft und der mir den Weg weist. Und er hat mich auch hierher gebracht, in die Lukas-Gemeinde. Ich war nämlich zuvor mit meiner Freundin Paola in einer anderen Gemeinde noch und wir haben da haben eben nach einer Gemeinde gesucht, aber das war noch nicht so das Richtige für uns. Und die Silke in der Stadtmission, in der Gebetshütte, hat mir ja von diesem Alpha-Kurs erzählt. Und den wollte ich jetzt auch unbedingt machen. Also habe ich diesen Alpha-Kurs gefunden und habe mir dann auch ein paar Videos angeschaut von der Lukas-Gemeinde. Fand ich gut, mir gefallen, die Predigten waren toll, die Räumlichkeiten waren schön hell. Und dann sind wir ein paar Tage, also ich glaube am 11. Februar oder so, sind wir hergekommen, haben uns den Gottesdienst angeschaut, der war super. Und dann haben wir uns angemeldet für den Alpha-Kurs und hatten dann am 14. Februar diesen Jahres unser Valentinstag-Date mit Jesus im Alpha-Kurs.
Sehr cool. Abschließend noch kurz, Alpha, was gefällt dir an Alpha und wie hoffst du, dass es danach weitergeht?
Also Alpha-Kurs ist super. Wer überlegt, einen Alpha-Kurs zu besuchen, sollte es auf jeden Fall machen. Es ist echt mega, mega schön. Vielen Dank nochmal für alles. Ja. Es ist dieser Austausch, sich regelmäßig jeden Mittwoch über Gott auszutauschen, über Jesus auszutauschen. Die tollen Menschen, die ich dort kennenlernen durfte, diese Gemeinschaft, die wir haben, so als Team einfach. Es ist so schön, es sind so viele Wunder, die passieren durch den Alpha-Kurs. Man spürt einfach, wie Gott durch den Alpha-Kurs noch mehr in unserem Leben wirkt. Und nach dem Alpha-Kurs, also wir haben am 13. April Alpha-Tag, da geht es um den Heiligen Geist. Und am 14. April, also einen Tag später, gehe ich für eine Woche ins Kloster zum Beten, für eine stille Zeit und zum Bibellesen und Schreiben. Und genau danach möchte ich gerne beim Bibelprojekt teilnehmen und mich in naher Zukunft dann nochmal taufen lassen.
Okay, sehr cool. Martha, vielen, vielen Dank. War richtig cool. Vielen Dank. So, das war mir wichtig, dass wir das auch mal so ausführlich hören. Wie kann sowas heute geschehen, ne? Mit diesen Dingen, die wir so in der Bibel lesen, und ich möchte schließen diese Predigt mit einer Frage, die Paulus immer mal wieder aufwirft. Und zwar habe ich so den Eindruck, immer dann, wenn er so das Evangelium erklärt in seinen Briefen und das so beschreibt, was es bedeutet, und dann wird er selber so begeistert darüber, dass er dann immer fragt, wo bleibt der Ruhm? Also so ein bisschen, wohin? Ne? Wo können wir hin mit dieser, wen müssen wir hierfür danken, wen müssen wir rühmen, wen müssen wir preisen, ist alles so großartig. Und dann ist sein Fokus immer ganz klar, geht nicht an uns Menschen, sondern das muss an Jesus gehen. Ne? Und deswegen ist so die Antwort, ne? Wo bleibt der Ruhm? Und dann ist so die Antwort aus der Schrift, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Und das ist auch keine neutestamentliche Erfindung, sondern das war auch schon im Alten Testament so. Und damit möchte ich schließen mit einem Zitat aus dem Alten Testament, was uns alle einlädt, unser Leben nicht an falschen Maßstäben zu messen, nicht stolz zu sein auf irgendwelche menschlichen Dinge, sondern unsere Freude, unser Vertrauen, unsere Anbetung wirklich ganz allein Gott zu geben. Und Jeremia 9, Verse 22 bis 23 steht, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke und der Reiche gebe nicht an mit seinem Geld. Grund zum Rühmen hat nur, wer mich erkennt und begreift, was ich will, wer einsieht, dass ich Jahwe bin, der auf der Erde Gnade, Recht und Gerechtigkeit schafft. Denn das gefällt mir, spricht Gott. Ich bete zum Abschluss. Lieber Herr, was sollen wir sagen? Wenn das mit der Auferstehung uns geht, so wie den Menschen damals, so richtig fassen konnten sie es nicht, konnten es nicht begreifen, sprengt alle Kategorien. Auf das Große, was du uns dadurch schenkst, Kinder Gottes zu sein. Dieser Freispruch, diese Entlastung, dieser Friede, diese Freiheit, von dem sich selber anstrengen und bemühen und das noch besser zu machen, um dann immer wieder zu merken, es reicht nicht. Und dann von dir zu hören, es ist vollbracht. Du hast es geschafft. Das, was uns unmöglich war, war dir möglich. Und zwar dir nicht nur möglich, und du hast es so sehr geliebt, dass du es auch getan hast. Und dafür danken wir dir. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, in den nächsten Tagen und Wochen, wo wir unsere Identität doch an andere Dinge klammern, wenn wir doch so andere Wege wählen, um irgendwie in Kontakt zu kommen mit dir, sei es Traumfänger oder Karriere oder den richtigen Partner oder sonst ein Quatsch, dann beten wir, dass du uns das aufzeigst, dass es nur diesen einen Weg gibt zu dir. Unser ganzes Vertrauen allein auf dich zu setzen, auf das, was du getan hast, Herr Jesus. Und dafür danken wir. Und wir danken dir für das neue Leben, was du uns schenkst. Und für die Freiheit. Und dafür loben und preisen wir dich. Jetzt und wenn du Gnade schenkst, auch morgen und in Ewigkeit. Und dafür danken wir dir. Amen.